Adressieren wir doch einfach mal den Elefanten im Raum. Wir können uns nicht sehen und wir können euch auch nicht sehen.
Aber irgendwie ist es doch auch gut, dass überhaupt darüber diskutiert wird.
Also, wenn ihr mich fragt, ist das doch kompletter Blödsinn.
Nee, also sowas kann ich echt nicht schauen. Das Frauenbild in den Filmen geht gar nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörbar anders. Hörbar anders ist eine Initiative von Studierenden für Studierende. Wir machen hörbar, was Texte so nicht leisten können. Fragst du dich auch manchmal, wie du Texte der Medienwissenschaft noch einmal ganz anders entschlüsseln kannst? Dann bist du in diesem Podcast genau richtig. Hier bekommst du Antworten auf Fragen und vor allem lernst du ganz andere Methoden und Formate kennen, die dich beim Arbeiten mit medienwissenschaftlichen Texten mit ganz neuen Impulsen versorgen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast über Donna Haraways Ein Manifest für Cyborgs. Natascha und Markus werden Sie in Kürze in Empfang nehmen.
Hallo?
Hey Natascha, ich bin's, Markus. Ich hoffe, dir geht's gut. Was treibst du so?
Hey Markus, ja, alles bestens. Ach, nicht viel, ich lieg nur im Bett und höre mir die letzte Folge des Uni-Podcasts an. Viel machen kann man ja momentan während des Lockdowns mit der Ausgangssperre eh nicht. Was machst du so?
Da hast du recht mit dem Lockdown. Ich habe mir gerade eben einen Mega-Science-Fiction-Film reingezogen. Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson. Der Film ist echt der Wahnsinn. Musst du dir unbedingt anschauen.
Markus, du weißt doch, dass ich nicht so auf diese ganze Science-Fiction-Schiene mit diesen komischen Cyborgs abfahre. Ist mir viel zu unrealistisch.
Naja, wenn man es genau nimmt, sind Cyborgs gar nicht so unrealistisch.
Wie meinst du das denn? Cyborgs sind doch diese Mensch- oder Tier-Maschinen-Hybride mit zum Beispiel Laseraugen oder Waffenarmen, die eben in diesen ganzen unrealistischen Science-Fiction-Filmen vorkommen. Oder was soll man denn sonst unter dem Begriff Cyborg verstehen?
Ja, unter anderem, aber nicht nur. Falls dir Donna Haraway etwas sagt, sie hat sich mit dem ganzen Thema der Cyborgs etwas ausführlicher beschäftigt und gerade zu deiner Frage ein paar passende Zeilen verfasst.
Die Grenze, die gesellschaftliche Realität von Science-Fiction trennt, ist eine optische Täuschung. Die zeitgenössische Science-Fiction wimmelt von Cyborgs, Geschöpfen, die Welten bevölkern, die vieldeutig zwischen natürlich und hergestellt changieren. Auch die moderne Medizin ist voller Cyborgs, Verkopplungen aus Organismus und Maschine, in denen beide als programmierbare Geräte erscheinen, die mit einer Intimität und einer Macht miteinander verbunden sind.
Das heißt, Cyborgs spielen in unserer realen Welt ebenso eine absolut wichtige Rolle. Und wenn man es genau nimmt, sind wir beide momentan auch Cyborgs, indem wir mit Hilfe unserer Smartphones kommunizieren.
Im späten 20. Jahrhundert haben wir uns alle in Chimären, theoretische und fabrizierte Hybride aus Maschine und Organismus verwandelt. Kurz, wir sind Cyborgs.
Ah, okay. Also, dass Cyborgs nicht nur in Filmen vorkommen, sondern, wie Haraway in dem Zitat erklärt, auch im realen Leben, wie zum Beispiel in der Medizin, leuchtet mir ja ein. Damit sind, vermute ich mal, so etwas wie Bein- oder Armprothesen gemeint. Aber dass ein Smartphone uns ebenso zu Cyborgs werden lassen soll, verwirrt mich jetzt doch ein bisschen.
Da fällt mir gerade etwas ein, was dir das Ganze mit den Smartphones vielleicht etwas einfacher nahebringen könnte. Wir haben doch neulich zusammen die Podcast-Folge von Hörbar anders über Marshall McLuhans Text »Das Medium ist die Botschaft« gehört. Im Kern begreift McLuhan ja generell die Medien und Technik als eine Erweiterung der Sinnesorgane oder Veräußerung des menschlichen Körpers, wonach beispielsweise das Rad eine Erweiterung des Fußes ist. Im Prinzip beschreibt er damit genau das, was auch Haraway meint, wenn sie sagt, dass wir alle Cyborgs sind. Und genau so kann auch das Smartphone als eine Erweiterung betrachtet werden. Oder würdest du nicht sagen, dass das Smartphone mittlerweile ein Teil von uns bzw. unserem Körper geworden ist? Du kommst doch auch nicht mehr ohne WhatsApp und Google Maps zurecht, oder? Du hast doch sogar deinen Ex-Freund über eine Dating-App kennengelernt.
Stimmt. Also, das Smartphone als untrennbaren Teil von uns. Ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber den Begriff Cyborg dafür zu verwenden, finde ich etwas übertrieben. Hat das Haraway wirklich damit gemeint?
Du musst dir überlegen, Der Text erscheint bereits 1985. Da war von Smartphones nur zu träumen. Aber auch damals schon war der Wechsel in das Informationszeitalter allgegenwärtig. Das Eigentliche dieser Cyborg-Figur ist, sie bewegt sich zwischen den Grenzen. Die Grenzen, die vorher grundlegend für unsere Gesellschaft und unser Verständnis der Welt galten, deklarierte sie damals schon als aufgebrochen. Sie spricht dabei von den drei Grenzen zwischen Tier und Mensch, Organismus und Maschine und von physikalischen und nicht-physikalischen Grenzen.
Dieses Essay ist ein Plädoyer dafür, die Verwischung dieser Grenzen zu genießen und Verantwortung bei ihrer Konstruktion zu übernehmen.
Wie du vielleicht merkst, ist der Begriff Cyborg nach Haraway also viel mehr als bloß eine Figur, die Technik und Mensch vereint. Es ist der Versuch, eine binäre Denkweise aufzudecken und diese vielleicht auch hinter sich zu lassen, da sie das Leben und auch das Denken einengt.
Demnach stellt also zum Beispiel unser Smartphone die Grenzüberschreitung von Mensch und Maschine bzw. Technik dar. Meiner Meinung nach spielt das Smartphone zwar eine extrem wichtige Rolle in unserem alltäglichen Gebrauch und wahrscheinlich könnte ich auf Dauer auch nicht darauf verzichten. Aber für die Verschmelzung gerade in Bezug auf Mensch und Technik zu plädieren, klingt schon etwas zu abgefahren. Es gibt ja auch definitiv Probleme und Risiken im Umgang mit Technik. Wenn wir das jetzt mal weiter auf das Smartphone ausführen, würde ich behaupten, dass zum einen die zwischenmenschliche Interaktion durch die Nutzung des Smartphones extrem beeinträchtigt werden kann, aber auch das Suchtpotenzial besonders bei den jüngeren Generationen durch die hohe Nutzung steigt.
Aber Haraway, geht es hierbei um das Potenzial, das diesen Übergang in unserem Beispiel von Mensch und Technik entspringt? Natürlich nicht nur auf neue Technologien bezogen, sondern allgemein. Wenn Grenzen verwischen, eröffnet das neue Möglichkeiten des Denkens und neue Verbindungen in einem dazwischen, das es vorher so nicht gab. Wir müssen die Dämonisierung der Technologie zurückweisen, wie Haraway sagt. Denn wir können nicht mehr zurück. Der Wandel ist vollzogen. Daher müssen wir lernen, das neue Potenzial sinnvoll zu nutzen.
Also ich finde es irgendwie nach wie vor etwas befremdlich. Wäre es nicht anzustreben, jetzt in Bezug auf das Smartphone zu versuchen, so wenig Zeit wie möglich damit zu verbringen? Wozu gibt es denn diese ganzen Apps, die dir aufzeigen, wie viel Zeit pro Tag du an deinem Handy verbringst und dir sogar den Zugang zu den sozialen Netzwerken wie Instagram sperren, wenn du eine gewisse Minuten- oder Stundenzahl, die du selbst bestimmst, überschreitest?
Ich denke, das muss abgewogen werden. In manchen Bereichen jedoch wäre es sicher hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass Technologie nun mal ein Teil unserer Welt und unserer selbst geworden ist. Es gibt viele Bereiche, in denen uns Technologien weiterhelfen. Wie anfangs erwähnt, spielt diese in der Medizin eine enorm wichtige Rolle. Aber auch in der Wirtschaft oder im Privaten sind Technologien ebenso nicht mehr wegzudenken. Was Haraway propagiert ist, nicht nostalgisch zu werden und zu meinen, eine Technologie mache uns weniger Mensch. Wir müssen weg von diesem Bild des reinen Menschen und hin zu der Akzeptanz des Menschen als partiales Wesen, stetig im Wandel begriffen.
Das klingt für mich soweit relativ einleuchtend. Allerdings ist für mich immer noch nicht ganz schlüssig, warum Cyborg auch als eine Überschreitung von Grenzen gesehen werden kann, die nicht in Verbindung zu Technik und Organismus stehen. Für mich stand Cyborg immer in Bezug zu Maschine oder eben Technik.
Der Begriff Cyborg lässt sich nach Haraway nicht ganz so einfach definieren. Wie ich vorher schon zu dir meinte, geht der Begriff über die bloße Figur als Organismus-Maschinen-Hybrid hinaus. Es handelt sich dabei vielmehr um eine Theorie der Grenzüberschreitung. Die Herausgebenden Carmen Hammer und Emanuel Stieß sagen dazu nämlich Folgendes.
Haraway verwendet das Wort Cyborg in diesem Essay in doppelter Weise. Cyborg bezeichnet einerseits technologisch-organische Objekte, die im Rahmen der herrschenden gesellschaftlichen Wissenschafts- und Technologieverhältnisse hervorgebracht werden. Andererseits bezeichnet Cyborg die in einer postmodernen Welt lebenden Menschen und fungiert als oppositionelle feministische Erzählfigur.
Also wenn Haraway Cyborg nicht mit dem Terminator beschreibbar ist, wenn wir alle irgendwie Cyborgs sind, was macht Haraways Figur der Cyborg dann eigentlich aus? Irgendwie kann sie ja dann alles und nichts sein.
Die Cyborg ist eine Art zerlegtes und neu zusammengesetztes, postmodernes, kollektives und individuelles Selbst.
So wie Haraway das beschreibt, ist das gar nicht so leicht festzulegen. Eine Cyborg ist ein Wesen, das entsteht und erst möglich ist durch das patriarchale System unseres Informationszeitalters. Sie macht sich jedoch dessen Machtmechanismen zu eigen, um die Verhältnisse umzukrempeln. Moderne Entwicklungen zogen die Verschmelzung der Grenzen nach sich, die wiederum Möglichkeiten des Selbst- und Weltverständnisses jenseits dieser Grenzen eröffneten. Eine Cyborg kann vieles sein, und Haraways Cyborg ist in dem Sinne nicht greifbar als Entität, denn genau dagegen wehrt sie sich ja gerade.
Mein Cyborg-Mythos handelt von überschrittenen Grenzen, machtvollen Verschmelzungen und gefährlichen Möglichkeiten, die fortschrittliche Menschen als einen Teil notwendiger politischer Arbeit erkunden sollten.
Es geht also um Politik. Etwas, wovon man meinen könnte, Cyborgs könnten ferner davon nicht sein. Was denkst du denn, wofür die Figur der Cyborg eigentlich gut sein kann? Was hatte Haraway dabei im Sinn?
Ja, das frage ich mich allerdings auch. Irgendwie scheint es gar nicht so wichtig zu sein, wie genau jetzt ein oder eine Cyborg auszusehen hat und welche Merkmale dieses Wesen ausmachen, oder? Eigentlich ist das alles viel abstrakter.
Ich glaube, was uns der Cyborg-Mythos ganz grundsätzlich aufzeigen kann, ist, dass es in unserem Zeitalter wichtiger ist denn je, Fragen zu stellen und hinauszudenken über die Grenzen und Kategorien, die uns und unsere Gesellschaft bestimmen.
Bestimmte Dualismen haben sich in der westlichen Tradition hartnäckig durchgehalten. Sie waren systematischer Bestandteil der Logiken und Praktiken der Herrschaft über all jene, die als andere konstituiert werden. Die der andere ist die derjenige, der dem die Zukunft gehört und dies durch die Erfahrung der Herrschaft erkennt, die die Autonomie des Selbst als Lüge entlarvt.
Dabei ist es aber trotzdem irgendwie relevant, wie sich die Eigenschaften der Cyborg als Figur dann auf diese Möglichkeiten des Denkens übertragen lassen. Denn dann wird es möglich, dass wir uns auch als Cyborg sehen können, oder?
Die Identifikation hilft uns wahrscheinlich dabei, uns selbst als Akteure im Sinne dieses Denkmodells, also jenseits von Dichotomien, zu sehen. Die Frage ist ja auch, was macht Haraways Cyborg-Mythos überhaupt noch so aktuell? Wieso sollten wir darüber nachdenken, was zur Hölle denn Cyborgs mit Politik zu tun haben?
Die Cyborg scheint eine Figur zwischen den Grenzen zu sein. Das kann man wohl in viele Richtungen weiterdenken, aber dadurch ist sie beispielsweise auch eine Figur zwischen den Geschlechtern, beziehungsweise außerhalb der Dichotomie Mann-Frau, oder nicht? In diesen Zusammenhängen finde ich das ganze Cyborg-Konzept jetzt langsam doch ganz schön interessant. Gerade Geschlechterverhältnisse waren und sind ja immer noch eine hochpolitische Angelegenheit. Wie kann es sein, dass wir nach wie vor stark für eine Gleichberechtigung der Geschlechter auf allen Ebenen kämpfen müssen? Dabei ist die Rede nur von den Verhältnissen zwischen Mann und Frau. Doch auch die Debatte rund um das soziale Geschlecht werden immer lauter, abseits von dieser Dichotomie. Es scheint erstmals wirklich über ein pluralistisches Verständnis von Identität nachgedacht zu werden.
Glaubst du denn nicht, dass wir mittlerweile in einer gleichberechtigten und auch pluralistischen Gesellschaft leben? Und dass Menschen, die sich außerhalb oder zwischen den Geschlechtergrenzen sehen, nicht auch bereits in ihrer Identität anerkannt werden? Sicher nicht überall, aber da hat sich einiges getan, wenn man an die Erfolge der LGBTQ+-Community denkt.
Aber es gibt ja gerade auch jetzt sehr viel Gegenwind. Konservative Parteien driften immer weiter nach rechts und Länder verbieten aufs Neue gleichgeschlechtliche Ehen. Die Angst vor Veränderung scheint mir nie so groß. Haraway sagt doch auch, dass wir nicht mehr zurück zum reinen Ursprung des Menschen können, da diese Grenzen ja bereits überschritten wurden. Aber dieser Wunsch, in die, in Anführungszeichen, guten, alten und vielleicht einfachen Zeiten zurückzukehren, mit der klaren Einteilung in Gut und Böse, Mann und Frau, scheinen mancherorts lauter denn je.
Trotzdem finde ich, dass es große Fortschritte in Richtung eines pluralistischen Denkens nach Haraway gibt. Wenn wir beispielsweise wegkommen von der Verteufelung neuer Technologien und erkennen, was der Austausch miteinander dank des Internets bewirken kann, um uns überhaupt mit neuen Denkweisen und ungewohnten Identitätsvorstellungen auseinanderzusetzen. Gerade dadurch können sich neue und alternative Gesellschafts- und Identitätsmodelle verbreiten und festigen.
Auch und gerade im Internet finden wir, glaube ich, viele Mechanismen, die helfen können, Lebensrealitäten zu benennen und damit auch die Teilhabe an einem bestimmten Diskurs zu ermöglichen. Denken wir beispielsweise daran, dass die Ansprache und die Bezeichnung für die Anerkennung von Identität unglaublich wichtig ist. Die Vernetzung und der Austausch über das Internet half, denke ich, auch bei der Etablierung einer neuen Art des Bezeichnens. Der Sprache und der Ansprache von Menschen, die sich beispielsweise nicht mit dem Begriff des Mannes oder der Frau identifizieren.
Haraway spricht tatsächlich auch von so einer Macht des Bezeichnens. Ich glaube allerdings nicht, dass der Ansprache einer Person so viel Beachtung geschenkt wird. Ich finde es auch etwas schwer nachzuvollziehen, Ist die Debatte um das Gendern, um die Pronomen einer Person denn wirklich so ausschlaggebend? Was ändert das an meiner konkreten Lebensrealität?
Schreiben spielt in der westlich-mythischen Unterscheidung von schriftlosen und Schriftkulturen, primitiven und zivilisierten Kulturen eine entscheidende Rolle. Aber auch in der jüngeren Vergangenheit für die Zersetzung dieses Mythos durch den Angriff postmoderner Theorien auf den Phallogozentrismus des Westens mit seiner Ausbeutung des monotheistischen, phallischen, autoritären und singulären Wortes, des einzigen und perfekten Namens. Auseinandersetzungen um die Bedeutung des Schreibens stellen gegenwärtig eine wichtige Form des politischen Kampfes dar.
Die Dichotomien, gegen die sich der Cyborg-Mythos richtet, spiegeln sich ja auch in unserem Sprachgebrauch wider und erhalten so ihre Legitimität und Realität. Dadurch, dass in unserem Sprachgebrauch nun über gendergerechte Sprache oder alternative Pronomen gesprochen wird, legitimiert und verfestigt sich ja gerade die Lebensrealität dieser Personen. Sie manifestiert sich neben der Wahrheit des einen als fragmentartige, aus Teilen und nie als vollständige Einheit bestehende, vielschichtige Wahrheit. Gerade das wäre dann doch auch eine Wahrheit im Sinne einer Cyborg, oder?
Schreiben ist die bedeutendste Technologie des Cyborgs. Cyborg-Politik bedeutet, zugleich für eine Sprache und gegen die perfekte Kommunikation zu kämpfen. Gegen das zentrale Dogma des Phallogozentrismus, den einen Code, der jede Bedeutung perfekt überträgt.
Aber gerade in der Sprache gibt es ja nach wie vor Probleme und große Unstimmigkeiten und Diskussionen, was eine möglichst inklusive Sprache angeht. Ist dieser Versuch nicht zum Scheitern verurteilt, wenn Änderungen nicht von allen akzeptiert und einheitlich umgesetzt werden? Wenn jedes Jahr aufs Neue diskutiert wird, ob nun der Unterstrich, der Genderstern oder der Doppelpunkt verwendet werden soll, um möglichst alle geschlechterdifferente Personen sprachlich zu integrieren?
Aber irgendwie ist es doch auch gut, dass überhaupt darüber diskutiert wird. Von Dichotomien abzuweichen ist sicher nicht einfach. Wo vorher nur zwei Möglichkeiten existierten, stehen einem nun unendlich viele zur Verfügung. Möglicherweise wird es nie eine einheitliche Lösung geben, die alle zufriedenstellen wird. Gerade das zeichnet doch auch das Möglichkeitsdenken im Sinne einer Cyborg aus. Es gibt nicht die Lösung, nur Ansätze, die immer wieder hinterfragt und neu gedacht werden müssen. Die Hauptsache ist, nicht zurückkehren zu wollen in die bloße Zweiseitigkeit, welche bereits hinter uns liegt und nicht wiederherzustellen ist. Dann können wir anfangen, nicht nur die Welt um uns herum, sondern auch uns selbst nicht mehr als das eine oder andere zu begreifen. So entstehen Identitäten voller Möglichkeiten jenseits von Geschlecht.
Cyborgs könnten die partiellen, ungewissen, beiläufigen Aspekte der Geschlechtlichkeit, ungeschlechtlicher Verkörperung ernster nehmen. Gender wäre nicht mehr die umfassende Identität schlechthin.
Denkst du also, Dichotomien sind eigentlich passé und sollten uns daher nicht mehr interessieren?
So einfach scheint das nicht zu sein. Denn dadurch wird uns klar, wie sich unser Verständnis von der Welt und letztendlich auch von uns selbst konstruiert. Dabei spielt die Einteilung in das eigene und das Fremde, das andere, eine große Rolle. Diese Einteilung zu erkennen, ist der erste Schritt, um sie hinterher zu überwinden.
Haraways Cyber-Manifest hat also geholfen, über Gesellschaft und Individuum jenseits von Grenzen und Dichotomien überhaupt erst einmal nachzudenken. Dafür musste auch klargemacht werden, dass grundlegende Grenzen für unser bisheriges Weltverständnis bereits überschritten wurden. Es gibt keinen Weg zurück. Das macht es politisch notwendig, neue Denkweisen zuzulassen, die das Zusammenleben und das Überleben in einer Informationsgesellschaft möglich machen. Aber auch über 35 Jahre nach Haraways Manifest sind wir noch weit entfernt von der Utopie einer Postgender-Cyborg-Welt. Nun haben wir uns aber echt verquatscht. Dabei habe ich komplett die Zeit vergessen.
Das war aber auch echt spannend. Kaum zu glauben, dass ich mal etwas mit Cyborgs anfangen könnte. Du, Markus, jetzt muss ich aber echt los. Wir sehen uns ja in der nächsten Sitzung zu Starbroker wieder.
Genau, bis dann. Mach's gut, Natascha.
Natascha und Markus bedanken sich bei allen Zuhörenden dieser Podcast-Folge und wünschen viel Spaß beim Weiterdenken der Cyborg-Figur von Haraway.